Megawatt and Friends. Energie neu denken.
Willkommen bei Megawatt and Friends, dem Podcast von Maestro, in dem wir Energie neu denken. Hier sprechen wir mit Profis, die die Energiewende gestalten. Es geht um Strom, Wärme, Speicher und Netze. Aber vor allem um die Frage, wie gelingt nachhaltige Energieversorgung für Unternehmen? Schön, dass Sie dabei sind. Hallo und herzlich willkommen, liebe Energiefreundinnen und Freunde, bei unserem Podcast. Und wir sind für die heutige Folge ganz weit in den Norden gefahren. Weiter geht's eigentlich nicht. Wir sind am Norddeich fast nicht. Und zwar sind wir bei der Reederei Norden Frisia. Bei uns im Süden sagt es einigen was, die nach Norderney oder nach Jüst in den Urlaub fahren wollen, weil das eben der Inselversorger ist mit ganz vielen Angeboten. Und ich habe hier zwei Gäste, die ich bitten würde, sich ganz kurz vorzustellen, mit denen wir heute aber darüber reden wollen, wie das Energiekonzept von diesem wirklich sehr innovativen Unternehmen aufgestellt ist. Wir sind auch hier, weil morgen hier ein E-Katamaran, ein elektrisch betriebener Katamaran, der erste unter deutscher Flagge betrieben wird. Also hier tut sich einiges, hier ist wirklich die neue Energiewelt live zu beobachten, anzuschauen und ich würde meinen ersten Gast bitten, sich kurz vorzustellen.
Ja, hallo, mein Name ist Olaf Weddermann. Ja, herzlich willkommen hier bei der Frisia. Meine Aufgabe beim Konzern, wir sind ja ein Konzern, wir fahren nicht nur zu den Inseln, sondern wir machen auch noch ein paar andere Dinge, ist, dass ich Prokurist bin und Geschäftsführer von einigen Tochtergesellschaften, die wir haben.
Mhm, super, vielen Dank. Und was da genau noch drüber hinauskommt an integrierten Dienstleistungen, das wollen wir jetzt genauer besprechen. Wenn Sie sich bitte noch kurz vorstellen würden.
Ja, ich bin Mareike Pommer. Ich bin die Projektmanagerin für E-Mobilität, für Energie generell. Auch konzernübergreifend habe ich die meisten Elektroprojekte, die jetzt in letzter Zeit waren, gemanagt.
Okay, super. Also, dann würde ich gerne mal einsteigen, wie das denn hier alles entstanden ist. Ich habe gelesen, vor etwas über 150 Jahren ist hier so der Grundstein gelegt worden für das, was wir uns heute hier anschauen. Es ist ein Infrastruktur- und Logistikunternehmen gewesen. Oder wenn Sie es einfach mal kurz beschreiben, wo so der Ursprung liegt. Kann jetzt keine historischen Abriss, sondern eher, wo man so herkommt als Unternehmen.
Also fällt mir auch etwas schwer. Vor 150 Jahren war ich noch nicht da. Ich weiß nicht, wie es entstanden ist. Nein, wir sind tatsächlich seit über 150 Jahren in der Inselversorgung unterwegs. Richtung Norderney und Richtung Jüst und sind in den letzten Jahren zu einem Versorgungsunternehmen, Transportunternehmen. Wir versuchen im Grunde genommen die ganze Kette abzubilden, was den Transport von Waren und Menschen zur Insel angeht, abzudecken.
Und das ist ja ein wirklich großer, Sie arbeiten da mit großen Zahlen, mit großen sowohl Personentransporten als auch Frachtdienstleistungen, was natürlich auch eine Menge Energie erfordert, um das eben abbilden zu können.
Ja, um mal eine Größenordnung mal zur Einschätzung zu bekommen, wir befördern rund 2,8 Millionen Menschen pro Jahr mit dem Schiff zu den beiden genannten Inseln, rundweg 120.000 Menschen mit dem Flugzeug, nicht zu den Inseln Norderney, sondern Jüst und nach Wangerooge. Mhm. Wir befördern ungefähr 600.000 Menschen mit Bussen auf der Insel Norderney. Und so gibt es halt noch diverse andere Dinge wie Elektrofahrräder, die wir betreiben. Ja, und alles am Ende braucht, damit es fährt, Energie.
Und dann kam die Idee auf, das könnten wir doch mal überdenken oder neu denken. Wann kam denn so die Initialzündung, dass man immer mehr elektrisieren möchte?
Meistens kommt es ja mit der eigenen Begeisterung. Also ich habe irgendwann mal meinen Verbrenner gegen ein Elektroauto getauscht und auch vor dem Hintergrund, selbst Erfahrung zu sammeln, und das ist, glaube ich, 5 Jahre her, dass ich damit angefangen habe. Ja, und dann überlegen sie ja so, wie geht die Welt eigentlich weiter? Und wir haben damals überlegt, wie kommen die Gäste eigentlich zu uns? Es gibt so eine Definition von uns, was passiert zukünftig mit der letzten Meile? Ne, Gast kommt mit dem Auto, fährt er mit dem Auto zur Insel, stellt das Auto hier bei uns vor der Tür ab. Die Menschen, die ihr Auto hier abstellen und zukünftig Elektrofahrzeuge haben, werden sicherlich die Problemstellung haben, das Auto soll geladen werden, wenn man nach Hause fährt. Mhm. So, und so hat sich das eigentlich sukzessive hochgeschaukelt, dass wir gesagt haben, so, wo können wir anfangen? Und haben uns dann überlegt, dass wir eine eigene Ladeinfrastruktur eigentlich bräuchten. Dann ging das weiter. Ja gut, Strom aus dem Netz ziehen kann jeder. Also wollen wir selbst Strom produzieren. So, dann ist die Idee weitergewachsen, dass irgendwann mal die wahnwitzige Idee im Raum stand, eigentlich wollen wir irgendwann mal autark werden. Ist eine Idee, Keine Ahnung, ob wir es jemals erreichen werden, aber das ist unsere Idee dahinter. Mhm.
Und auf der erste große Schritt zur Energieautarkie war jetzt dieser Ladepark, mit den Sie vor allem halt mit PV-Paneelen gedeckt haben.
Genau, also wir betreiben hier in Norddeich rundweg 6.000 Parkplätze für Urlauber. So, und wir haben dann irgendwann mal gesagt, okay, wenn Deutschland eine Quote von 10% erreicht in Elektromobilität, dann werden wir hier rundweg 600 Autos stehen haben, jeden Tag, also im Sommer mehr, im Winter weniger, die mit Energie versorgt werden wollen. Und Sie können sich vorstellen, dass die Menschen mit der Fähre ankommen und wenn 10 gleichzeitig sind, die laden wollen, dann brauchen sie schon eine Ladeinfrastruktur, die dann relativ groß ist. Und wir haben dann gesagt, nee, lass sie doch laden, während sie auf der Insel sind. So. Und dann haben wir Carports entwickelt, Photovoltaik oben drauf gepackt, eigene Ladesäulen entwickelt, die komplett integriert sind in unser Parksystem, also die Schrankenanlage erkennen, Nummernschild, ja, du darfst da reinfahren, du kannst laden, einfach nur Ticket vorhalten, Stecker reinstecken und irgendwann nach ein paar Tagen wiederkommen.
Und diese Idee, die hier bei Ihnen entstanden ist, haben Sie dann, Frau Pommer, als technische Projektleiterin umgesetzt oder ist die Gesamtprojektleitung oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn der Prokurist mit so einer Idee ums Eck kommt, wie sowas dann in die Realität umgesetzt wird?
Ja, ich habe gerade, wo Herr Wellermann gesprochen hat, noch überlegt. Er hatte gesagt, vor 5 Jahren, vor 4 Jahren bin ich quasi ins Unternehmen gekommen. Im Prinzip bin ich quasi das Ergebnis seiner Hirngespinste. Mhm. Diejenige, die das dann quasi, was er so im Kopf hat, praktisch umsetzen soll. Und ich glaube, da haben wir wirklich Großes geleistet, indem wir den Ladepark quasi aufgebaut haben. Also es war auch wirklich total unkonventionell, muss ich sagen, weil ich komme eigentlich aus einem sehr praktischen Umfeld. Ich habe Autos zusammengebaut und bin dann quasi hier in die Firma gekommen und habe auf einmal mit viel sinnvolleren Sachen mich beschäftigt. Und das hier aufzubauen und die Energie so ein bisschen in den Fokus zu rücken, das hat enorm viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Und vor allem ja die nachhaltige Energie, ne, wenn man das Ziel, wenn ich es richtig verstehe, ist ja eben nicht nur eine Autarkie, sondern eben, dass man auch wirklich mit CO2-freien, sich selbst mit CO2-freiem Strom komplett versorgt. Das ist schon, nach diesem Sinn suchen viele Arbeitgeber für ihre Mitarbeiter, um sowas mit aufzubauen.
Ne? Ja, wir haben ja in dem Fall auch gar keine Entwicklungsabteilung oder so. Das sind wirklich alles Ideen von Mitarbeitern, von Prokuristen und so weiter, die dann umgesetzt werden. Und meistens kommt das auch erst beim Doing. Also wenn wir Sachen aufbauen, wenn wir Projekte machen, dann fällt uns auf, okay, wir können das noch ein bisschen erweitern. Das war ja beim Ladepark genauso, dass man auf einmal entdeckt hat, dass durch die Direktvermarktung dort noch ganz viele andere Hebel in Bewegung gesetzt werden können. Dass eventuell dieses Projekt noch erweitert werden kann durch Speicher und so weiter und so fort. Also es kommt bei uns alles während des Tuns. Also es ist überhaupt nicht irgendwie, ja, also
nicht der große.
Genau, also ich will nicht sagen, es ist nicht geplant, aber vieles kommt einfach automatisch.
Weil man im Gehen einfach oder im Umsetzen die Chancen sieht und die dann halt auch ergreift. Ne? Und es war ja auch von Anfang an groß gedacht. Ich habe so rausgehört im Vorgespräch, es gab schon 20 Ladepunkte vorher, aber man hat dann gesagt, wir bauen direkt den größten Ladepark Deutschlands oder fast größten Ladepark Deutschlands. Herr Wettermann, wie kam es zu diesem Quantensprung?
Die ersten Ladesäulen waren ja unser Test, ne? Weil wir das Konzept ausprobieren wollten. Man kennt das ja sonst nur, sie haben eine App und irgendwelche komischen Anwendungen und müssen irgendwo vorhalten. Und wir haben gesagt, das kann ja nicht die Idee sein dahinter, dass das Laden hier so funktioniert. Weil sie üblicherweise, wenn sie an der öffentlichen Ladesäule länger stehen als sie laden, dann fangen ja Energieversorger an, schon irgendwelche Strafgebühren zu nehmen. Und wir haben gesagt, wir wollen den Menschen das hier relativ einfach gestalten. Das heißt, Kauf auf dem Online-Wege bitte ein Ticket, sag, wann du kommst, wann du gehst und stell dein Auto an die Ladesäule, halt dein Parkticket oder deine Wallet davor und das Ding lädt einfach. So, und damit wir eine Kalkulationsgröße haben, haben wir irgendwann mal gesagt, okay, wir machen die ersten 22 Ladepunkte und gucken mal, wie viel Energie nimmt eigentlich so ein Auto. Also das sind, wir wissen, wie viel Energie ein Auto nimmt, ja, aber was ist die Durchschnittsmenge, die der Urlauber zulädt wieder. So, und das haben wir dann jahrelang ausprobiert und das lief wie geschnitten Brot und dann hieß es los.
Dann hieß es, das verzwanzigfachen wir jetzt. Meine nicht ganz, verzehnfachen wir jetzt dann mal, ne?
Ja, das genau. Eigentlich kommt das dann morgens, wenn er ins Büro kommt, dann heißt es, ich habe mir heute Nacht überlegt. Und so entstehen dann die größten Projekte eigentlich bei uns.
Das heißt, am Anfang war die Idee, Ladepunkte aufzubauen. Dann kam die Idee, die zu überdachen mit PV-Paneele. Oder kam das in einem Rutsch? Also haben Sie dieses Hochskalieren war direkt mit den PV-Anlagen verbunden?
Ich würde sagen, das kam im Prinzip in einem Rutsch, war aber wahrscheinlich erstmal so zwei parallel laufende Projekte und die sind dann quasi miteinander verschmolzen worden. Weil ich sag mal, es macht natürlich Sinn, die PV-Energie, die dort oben auf den Carports generiert wird, dann auch für die Ladesäulen zu nutzen. Mhm. Und für uns ist das natürlich, wenn wir einen Ticketpreis anbieten, wir bieten ja einen Stellplatz an und keine Abrechnung pro Kilowattstunde, ist das natürlich für uns noch besser zu rechnen, wenn wir die Solarenergie dafür nutzen.
Dahinter steckt auch ein Lademanagement oder ein Energiemanagementsystem, was Sie teilweise selbst programmiert haben?
Ja, also wir, im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass die Ladesäulen ein eigenes Energiemanagement haben. Und darüber sitzt quasi dann nochmal ein übergeordnetes Energiemanagement für den gesamten Parkplatz. Das ist deswegen entstanden, weil wir ja jetzt noch ein paar mehr Projekte dort angeschlossen haben. Sprich, wir werden noch einen Speicher anschließen und wir haben dann auch noch das Elektroschiff angeschlossen. Mhm. Und dadurch brauchten wir quasi eine übergeordnetere Matrix. Dafür nehmen wir einfach den Parkregler, der sowieso Pflicht ist bei so großen Anlagen, worüber auch der Direktvermarkter zugreift. Und jedes kleinere Projekt, also jedes Einzelprojekt hat dann quasi sein eigenes Lademanagement. So wie der Speicher sein eigenes Energiemanagement hat, haben die Ladesäulen ihr eigenes Energiemanagement und der E-Katamaran auch.
Okay, und das haben Sie selbst programmiert tatsächlich? Also nicht Sie, sondern mit Dienstleistern vermutlich?
Genau, oder? Für die Ladesäulen, das haben wir mit dem Dienstleister zusammen entwickelt, ja. Okay. Also das ist auch alles angepasst an unsere Parkplatzsoftware. Alles integriert, sodass das mit dem Ticketing passt und ist vollkommen in unsere Frisia-Welt integriert.
Und was ich jetzt, was mich interessieren würde, jetzt fahre ich komme hier mit meinem E-Fahrzeug an, parke das dann hier, fahre eine Woche nach Norderney und lasse das dann hier so lange stehen. Was ist der Hintergrund davon? Also ich besetze dann ja im Prinzip eine Woche lang den Parkplatz, ne? Aber das nehmen Sie gerne in Kauf, weil?
Ja, weil es eigentlich alternativlos ist. Sie können sich vorstellen, also unsere maximale Ausbaustufe, die wir uns vorsehen, sind 600 Ladepunkte. So, das heißt, wenn ich 600 Autos verholen muss, brauche ich also 1200 Stellplätze. Die habe ich gar nicht. Mhm. So, also praktisch nicht machbar. Abgesehen davon, welche Menschen sollen das heute noch machen, die Autos verholen. Deswegen haben wir uns nach reiflichen Überlegungen und technischen Fantasien, die wir alle entwickelt haben mit mobiler Ladesäule und weiß ich nicht, auf Schlittensystemen, haben wir gesagt, was soll der ganze Kasper-Kram eigentlich? Lass die Autos da stehen. Die Verweildauer bei uns ist im Schnitt 5 bis 6 Tage. Das können wir verkraften. Das war eigentlich dann der Ansatz zu sagen, wir machen es einfach.
Und ja auch, Sie profitieren davon, dass Sie mit Ihrem Energiemanagementsystem dann ja die also laden, wenn der Strom günstig oder wenn besonders viel Strom verfügbar ist. Ne? Also diese Lastspitzen, die berühmten, können Sie damit abfedern. Sie können über den Speicher abfedern und dann eben, wenn der im E-Cut gebraucht wird, den Strom dort einspeisen.
Ne? Genau, also der Vorteil ist natürlich, Sie haben am Ende, wenn der Gast 6 Tage hier steht, habe ich 6 Tage lang Zeit, ihm Energie zu geben. So, die Sonne scheint. Dann gebe ich ihm was, je nachdem, wann er wieder nach Hause fährt. 2 Tage Wolken, dann gibt es halt keine Energie. Also deswegen ist das gar nicht so schädlich, dass wir diese lange Verweildauer haben, weil wir ja auch eigentlich nur mit 3,7 kW laden, die Fahrzeuge. Gerade vor diesem Hintergrund ist es keinem geholfen, am ersten Tag das Auto wieder komplett vollgeladen zu haben.
Also es ist hier schon eine ganz besondere Situation, wo man sagt, also hier könnte es wirklich sehr gut funktionieren. Sie haben natürlich auch das Beste draus gemacht. Aber das ist, wenn ich mir das jetzt so anhöre, irgendwie klingt das alles sehr logisch. Warum? Und man fragt sich, geht das nicht vielleicht auch flächendeckend in Deutschland? Glauben Sie, dass das ein, was Sie hier aufgebaut haben, dass das noch für andere Anwendungsszenarien eine Blaupause sein könnte?
Ich weiß gar nicht, ob es andere Anwendungsszenarien sein müssen. Also Sie können hier die Küste runterfahren oder Sie fahren an einen Airport und Sie haben eigentlich die gleiche Situation. Mhm. Dort stehen Autos, 7 Tage, 10 Tage, wenn man dann auf Teneriffa ist, die im Grunde genommen das Gleiche machen könnten, wenn sie entsprechende Energiequellen, Photovoltaik, Windkraft, was es auch immer ist, anzapfen und sagen, so, wir machen das gleiche Prinzip. Also ich glaube, das ist multiplizierbar und würde an vielen Stellen, glaube ich, helfen. Die Elektromobilität gerade auch an Urlaubsdestinationen oder dort, wo der Urlaub beginnt, weil ich Transportmittel benutze, sehr attraktiv machen.
Frau Pommer, die Frage, wie viel zahle ich dann für so eine Woche, wenn ich mein Auto hier stehen lasse? Oder wer von Ihnen können mir das ganz grob mal die Kosten skizzieren?
Also wir haben ganz banal die ersten 3 Tage zahlen Sie einen höheren Betrag, der am Ende in unserer Kalkulation das widerspiegelt, was man im Schnitt an Energie nimmt. Und dann bricht der Preis wieder runter auf den normalen Stellplatzpreis. Also wir kassieren nicht über 14 Tage einen erhöhten Preis, weil wir auch nicht die Elektromobilisten, gibt dir irgendwann den gefühlten Break-Even, den man hat und sagt, nee, da kann ich ja lieber an eine öffentliche Ladesäule, weil da zahle ich zwar 70 Cent, aber ich komme immer noch günstiger bei weg. Deswegen haben wir es so ein bisschen umgelegt auf die ersten Tage, wo wir gesagt haben, das ist die Durchschnittsenergie und die haben wir damals, wie gesagt, an diesen 22 Ladesäulen getestet, haben gesagt, was ich meinte, wie viel Energie ein Auto aufnimmt, haben es umgelegt auf unseren kalkulatorischen Preis und fahren da, glaube ich, ganz gut mit.
Also ich kann im Prinzip rechnen, ich zahle einfach meinen Stellplatz plus den Aufschlag, den ich für ein halbwegs günstiges einmal vollladen.
Genau, also Elektroauto Sie können davon ausgehen, dass unser Kalkulationspreis unter denen liegt, den Energieversorger an öffentlichen Ladesäulen, gerade im Autobahnbereich und so weiter, da haben wir mega Abstand.
Jetzt ist ja der große Aufhänger, dass morgen der E-Cut, die Frisia E1, die Schiffstaufe erhalten wird. Frau Pommer, wenn das ist jetzt sozusagen der nochmal der das fehlende Puzzlestein oder ein weiteres großes Puzzlestück, um Ihr System 360 Grad mit nachhaltiger Energie zu versorgen. Können Sie uns dazu mal ein bisschen was erzählen, bitte, wie es zu dieser Idee kam und wer die dann technisch umgesetzt hat?
Also im Prinzip hat man sich schon lange in der Firma damit beschäftigt, ein Schiff zu konzipieren, was alternative Antriebe bietet. Das hat dann wurde dann relativ intensiv, als man sich dann mit einer Werft zusammengesetzt hat, um überhaupt erstmal eine Machbarkeitsstudie zu machen, ob das hier geht. Wir haben hier besondere Umgebungen mit dem Wattenmeer. Wir dürfen nicht so großen Tiefgang haben. Das heißt, wir brauchten so viele Leute wie möglich auf dem Schiff, so viel Batteriekapazität wie möglich, aber bei so geringem Gewicht wie nötig. Mhm. Und das haben wir mit dem Schiff, was wir jetzt haben, mit der Frisia E1 hinbekommen. Wir haben 150 Passagiere. Es ist ein reines Personenschiff in Katamaranform, das heißt, es hat 2 Rümpfe und wir fahren innerhalb von 20 bis 30 Minuten zur Insel. Das ist eine enorme Steigerung der Fahrzeit, weil wir mit den normalen Fähren so zwischen 45 bis 60 Minuten brauchen.
Mhm. Also ich halbiere meine Zeit eigentlich.
Richtig.
Nötig. Okay.
Also gerade ich bin Pendler, ich wohne auf Norderney. Für mich ist das super attraktiv, schnell von der Insel oder wieder nach Hause zu kommen. Mhm. Ich muss jetzt zu meinem Chef gucken, weil am liebsten fahre ich natürlich schnell wieder nach Hause. Aber gerade da, glaube ich, werden die Leute drauf gucken und auf diesen grünen Aspekt eben, dass man völlig CO2-frei fährt. Und
geräuschlos ja auch,
ja,
oder fast
total
geräuschlos.
Ja, man hört so ein paar Wasserbewegungen, Vibrationen, aber sonst hört man gar nichts. Also man sitzt quasi in diesem Fahrgastraum und hört jedes Wort seiner Nachbarn, die hinten im Saal sind. Es ist vollkommene Stille, ja. Und es ist sehr neuartig. Auch das Fahrgefühl ist ganz anders als auf den Fähren.
Ich habe auch verstanden, dass es auch für die Tiere, also die Buckelwale, nee, nicht Buckelwale, was gibt es hier für Wale? Schweinswale, glaube ich, ne? Und Seehunde, auch für die deutlich angenehmer ist oder für weniger Geräuschbelästigung sorgt, logischerweise. Ne?
Genau. Wir haben weniger Geräuschbelästigung, wir haben keinen Schadstoffausstoß und das ist natürlich hier im Nationalpark sehr wichtig.
Ja, also Sie würden dann alle Stunde, wenn ich das richtig rechne, dann wieder nachladen und 8-mal hin und her fahren und auch das kommt mit weitgehend selbst erzeugtem Strom, ne?
Genau, also wir haben natürlich versucht, den Fahrplan jetzt so zu stricken, dass wir möglichst viel von unserer eigenen Energie verbrauchen. Wenn der Speicher jetzt im Sommer dazukommt, dann wird das alles nochmal ein bisschen, ich sag mal, gelockert von der Dringlichkeit. Aber im Prinzip haben wir das Schiff, was im schnellsten Falle 1,8 Megawatt Ladeleistung für 30 Minuten braucht. Das ist natürlich auch ein großer Unterschied zu den Ladesäulen der E-Autos, weil da haben wir nur 3,7 kW. Das ist auch eine Herausforderung für die Regeltechnik auf dem gesamten Parkplatz, weil wir anstelle von vielen kleinen Verbrauchern auf einmal einen riesigen Verbraucher haben, der ganz viel Energie braucht. Hat auch dazu geführt, dass wir zum Beispiel mit unserem Netzbetreiber ganz viel ins Gespräch gegangen sind bezüglich Netzentgelte und so weiter. Haben auch für diesen Anschluss zum Beispiel ein atypisches Netzverhalten und müssen also so ein bisschen schauen, dass wir bei den Lastspitzen uns runterregulieren und deswegen der Speicher und die eigenen Solaranlagen.
Und damit das alles funktioniert, weil an sich hört es sich ja erstmal cool an, ich habe hier meinen eigenen Ladepark mit PV, riesigen PV-Flächen, jetzt 1,8 Megawatt Peak installierte Leistung, glaube ich, ne? Demnächst 2,5 Megawatt Peak. Und das speise ich dann alles in meine eigenen Abnehmer ein. Hört sich ja erstmal sehr schlüssig an, aber ist dann nicht so einfach umzusetzen. Und das Thema Direktvermarktung oder Direkteinspeisung, das ist das, was da zum Tragen kommt, ne?
Richtig. Ja, wir haben dadurch, dass wir eine sehr unregelmäßige Abnahme haben, lange nach einem Direktvermarkter suchen müssen tatsächlich. Viele Direktvermarkter haben uns auch abgelehnt, nachdem wir denen unsere Pläne erzählt haben.
Direktvermarkter, vielleicht können Sie das auch nochmal erläutern, was dahinter hinter diesem Konzept an sich steckt.
Genau, das ist ein Stromdienstleister, der quasi mittlerweile auch vorgeschrieben für so große PV-Anlagen die Vermarktung der PV-Energie vornimmt. Wir haben mit Maestro damit einen Partner gefunden, der nicht nur unsere Energie vermarktet, sondern wir haben das Ganze nochmal ausgeweitet und beziehen unseren Strom jetzt auch über Maestro, haben quasi unseren eigenen virtuellen Bilanzkreis aufgebaut und speisen also die Energie, die wir erzeugen auf unseren PV-Anlagen, in unseren virtuellen Bilanzkreis und können die auch auf unsere anderen nicht physisch angebundenen Stromstellen oder Bezüge umlegen.
Und das ist offensichtlich so komplex, dass viele das nicht machen wollen oder nicht machen können? Oder wie war da Ihre Erfahrung?
Definitiv. Also wir wussten vorher, glaube ich, gar nicht, dass es das gibt.
Wir wussten auch nicht, dass es so schwierig ist.
Ja, richtig. Also wir haben es uns auch vielleicht ein bisschen einfacher vorgestellt, beziehungsweise viele Probleme kommen erst, ja, wenn man sich damit dann beschäftigt und wenn es läuft. Also ein Beispiel ist zum Beispiel der Redispatch 2.0 oder ja die Lastspitzenkappung um 12 Uhr rum. Also wenn die Sonne besonders hoch steht und der Direktvermarkter am liebsten unsere Anlage runterregeln will, dann möchten wir natürlich am liebsten so viel Energie wie möglich haben für den Elektrokatamaran.
Na klar, ja.
Das ist momentan noch so ein kleines offenes Pünktchen, wo wir auch noch dran arbeiten müssen, eine Lösung zu finden, weil die deutsche Regelung da noch nicht so clever ist, sagen wir das mal so.
Aber grundsätzlich funktioniert das Ganze jetzt und Sie können wirklich sagen, das, was wir da drüben im Ladepark erzeugen, das speisen wir auch letztlich in den E-Card ein, ne?
Richtig, das ist so und wenn man es virtuell betrachtet, also wenn man es ein bisschen abstrakter betrachtet, dann benutzen wir jetzt gerade in diesem Gebäude auch den Strom aus dieser PV-Anlage. Das nennt sich dann PPA, also ein Power Purchase Agreement und dadurch wird quasi dem Direktvermarkter möglich gemacht, die Energie, die wir in dieser PV-Anlage erzeugt haben, das auch auf die anderen Stromstellen umzulegen.
Und dadurch ergeben sich nochmal ganz neue Möglichkeiten, wenn man das jetzt weiterdenkt. Also ich verstehe, Sie wollen da noch einen eigenen Speicher einbauen. Speicher sind ja an sich ein spannendes Zukunftsgeschäftsmodell. Ne? Was haben Sie da noch so im Hinterkopf? Gibt es da noch was, was Sie im Hinterkopf haben und schon erzählen könnten, in welche Richtung man hier denkt? Also ich habe auch mal was von einem Elektroflugzeug gehört.
Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Also unsere Ideen sind ja dimensionslos. Nein, wir hatten tatsächlich die Idee, ein Elektroflugzeug zu konzipieren mit einem Unternehmen aus München zusammen, weil wir hier, glaube ich, den klassischen Use Case für Elektrofliegerei bieten. Für die, die uns nicht kennen, wir fliegen von Norddeutsch oder von Halle nach Wangerooge und die Flugzeit beträgt 4 Minuten. So,
also 4 Minuten?
Echt? 4 Minuten Flugzeit. So, Sie müssen im Luftfahrtrecht noch ein paar Dinge andere beachten, dass Sie, wenn Sie dort nicht landen dürfen oder können, ein Alternate haben, also gewisse Energie mitbringen müssen. Wir haben immer gesagt, wenn es nicht bei uns, dann wird es auf der ganzen Welt nicht funktionieren. Mhm. So, die Deutschen sind ja aber leider sehr schwankend in ihren Schritten nach vorne und wir haben dann leider die Erfahrung machen müssen, theoretisch gut, praktisch will keiner aufs Pferd. Also das ist so wie mit den Autos und den Verbrennermotoren. Mhm. Ist leider auch also an der Stelle nicht anders.
Es wäre da um so, so ein sogenanntes Flugtaxi gegangen? Oder?
Genau, wir transportieren wir 8 Leute, die im Flugzeug sitzen jetzt schon mit klassischen, ich nenne die mal Kolbenschüttlern, und das wäre 1:1 hätte abgedeckt werden müssen. Mhm. Also nichts irgendwie eine Boeing und so weiter, sondern ein kleines Flugzeug, das eine überschaubare Energiemenge braucht, um fliegen zu können. So. Das Projekt haben wir jetzt ein bisschen auf Eis gelegt, weil es tatsächlich keinen gibt. Also das, man fängt ja bei Null an, man muss einen sogenannten Demonstrator bauen für viele, viele Millionen. Da macht man Erprobungen und dann irgendwann können sie vielleicht mal eine Serienproduktion aufbauen. Dann reden wir über Summen, die, glaube ich, ein Unternehmen wie die Frisia etwas überfordern.
Aber war die Idee, dass Sie das selber konstruieren und bauen? Oder hätten Sie sich einem, wenn Sie München sagen, da gibt es ja, glaube ich, 2, 3, die da dran...
Also wir haben uns tatsächlich an einer Firma beteiligt, die Idee hatte, das durchzuziehen, die auch über ihren eigenen Shareholder, den sie noch haben, auch heute noch aktiv sind und in kleineren Bereich Demonstrator bauen, elektrisch. Wir haben zu einem damaligen Zeitpunkt einfach gesehen, dass gar keiner es will. Und unsere Idee war, wir bringen den Use Case mit, wir bringen die Erfahrung mit. Wir fliegen ja nun auch schon seit, glaube ich, 53 Jahren sind es mittlerweile hier an der Nordseeküste rum. Wir hätten alles mitbringen können, aber vielleicht hört uns jemand da draußen und sagt, geile Idee, ich habe Geld, lass uns nochmal angehen.
Weil auch da könnte man ja sagen, das, was hier vielleicht dann auch in der Erprobung funktioniert, da gibt es ja noch weitere Optionen. Ich meine, es gibt viele Inseln, zu denen geflogen wird.
Ja, es gibt in England ganz viele, die ein ähnliches Flugzeugmuster, wie wir jetzt, also klassisches, auch benutzen, auch Flugstrecken haben. Ich glaube, in England gibt es die kürzeste, die 2 Minuten dauert. In Europa gibt es, glaube ich, einen Markt für Elektro. Ich kann die physikalischen Schwierigkeiten natürlich nicht, ich bin kein Physiker oder kein Techniker, aber ich glaube, wenn ein Wille da wäre, würde man das auch lösen können.
Also spannend, aber vielleicht sind Sie da auch wieder ein bisschen zu früh dran dann mit Ihren Ideen noch. Ne? Aber kann ja, Sie haben jetzt 5 Jahre gebraucht, um aus der Idee diesen riesen, den zweitgrößten deutschen Ladepark aufzubauen. Da ist ja noch viel, viel Luft, auch noch vielleicht dieses Thema elektrisch betriebene Fliegerei auch anzugehen.
Ich glaube, wir werden auch noch ein paar andere Ideen haben, die sich um das Thema drumherum bewegen.
Und das Ganze ja nicht als Selbstzweck, sondern das ist unternehmerisch sehr durchdacht. Ne? Hinter dem, auch wenn das so ein bisschen Trial and Error, habe ich verstanden. Das ist, man geht eben, man versucht und was funktioniert, baut man aus. Aber trotzdem erscheint mir es ja auch unternehmerisch sehr schlüssig, nicht nur irgendwelche vorgegebenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sondern das Ganze auch dann über kurz oder lang profitabel zu bewirtschaften.
Also wir sind eine Aktiengesellschaft, wir sind kein Verein, keine Behörde, sondern wir müssen Geld verdienen, so nüchtern das halt eben ist. Das heißt, was so ein bisschen spielerisch klingt, hat schon ganz knallharte Zahlen dahinter, zu sagen, wann ist der Return of Investment da. Deswegen auch das, was Frau Pommer gesagt hat, Eigenverbrauchsquote nach oben treiben, Unabhängigkeit vom vielleicht Energiepreis, den wir über die Jahrzehnte mitgemacht haben, wenn irgendwo wieder, keine Ahnung, die OPEC sagt, jetzt spiele ich nicht mehr mit euch, dann gab es hier wieder Preise, die in die Höhe geschossen sind und wir wollen eigentlich Planungssicherheit haben. Mhm. Also wenn man es rein monetär oder wirtschaftlich betrachtet, der zweite Aspekt, den haben Sie vorhin schon gebracht, wir sind im Nationalpark Wattenmeer hier. Also wir verdienen unser Geld an mit der Natur. So, und ich glaube, wir haben alle hier eine Verantwortung, den Kosmos wenigstens schon mal so zu schaffen, dass er auch die nächsten Jahrzehnte überleben kann. Das ist eigentlich Eigenzweck. wie gesagt, wir sind nicht jetzt plötzlich grün geworden, wir glauben, aber das ist die Zukunft einfach.
Und dann haben Sie ja hier auch noch so topografisch eine ganz gute Ausgangslage. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Windenergie noch nicht integriert ist. Gibt es dahin Überlegungen, Frau Pommer? Hinter dem Ladepark ist noch Platz, habe ich gesehen. Da stehen da demnächst ein paar Windkraftanlagen.
Das wäre schön, aber ich glaube, wir haben das natürlich nie außer Acht gelassen. Aber wir schauen erstmal, wo sich die nächste Möglichkeit ergibt. Wer weiß, was da noch so kommt.
Vielleicht darf ich kurz ergänzen. Auch dafür hat ja Deutschland Regeln geschaffen. So, und wir nennen das immer den weißen Fleck. Wir haben sie ihm gesucht hier in der Umgebung. Sie können ja ganz viele Layer übereinander legen, was es für Spielregeln gibt. Ne? Der eine hat Natur, der nächste hat Abstand zum Wohnbebauung, der nächste hat das hier. Leider gibt es in unserer Umgebung hier, also da, wo wir sagen, wir könnten auch ein Kabel direkt zum Verbraucher ziehen, gibt es keine Stelle. Es ist nicht vorgesehen. Und ein Verfahren anzustreben, das durch die Behörden zu jagen, ist, glaube ich, erfolglos. Also wir hätten gerne einen Energiemix, weil der macht am Ende auch nur Sinn.
Speziell hier an der Nordsee. Ja. Ne? Also müsste man eigentlich ein bisschen die Regeln möglicherweise entschlacken, um dann hier neue Optionen zu schaffen. Anders wird es nicht funktionieren.
Ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass wir uns selbst eh im Weg stehen. Also wir schaffen ja schon ein paar Erleichterungen, aber wenn man es wirklich will, dann muss man einfach ein paar Dinge mal über Bord werfen. Und wir können sicherlich, alle werden in irgendeiner Form betroffen sein, aber ich weiß nicht, was unsere Alternative ist.
Wenn wir jetzt nochmal zurück auf auf den E-Cup kommen, ist ja der erste seiner Art in Deutschland oder zumindest unter deutscher Flagge. Ist es denkbar, dass, also der transportiert jetzt eben 150 Menschen nach Norderney, wenn ich es richtig erinnere, transportieren die großen dieselbetriebenen oder schiffsdieselbetriebenen Fähren 1500, also 10-mal so viele Menschen. Ist das auch denkbar, mit einem großen E-Cut oder noch größeren E-Cut in solche Dimensionen zu kommen?
Ich denke, das wird die Zeit zeigen. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren einen enormen Fortschritt gemacht haben, was die Technologie angeht, was die Batteriespeicherkapazität angeht und so weiter. Und ich schließe das nicht aus, dass gerade hier in diesem Bereich, wo wir ja wirklich nicht so lange Fahrzeiten haben, die größeren Fähren auch irgendwann mal in irgendeiner Form elektrisch sind. Ob sie voll elektrisch sind, mag ich nicht sagen, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wir Hybridantriebe weiterverfolgen sollten.
Sie erproben sowas ja, muss ich mir so vorstellen, dass jetzt dieser Frisia E1, dass der jetzt ein Jahr läuft und danach wissen Sie, ob Sie sich einen zweiten anschaffen und wie der funktioniert oder ist der schon beauftragt?
Nee, beauftragt ist nichts, weil klar vor dem Hintergrund, wir sind in einem neuen Gebiet und wir müssen das auch unternehmerisch auch verantworten können. Das heißt, jetzt erstmal erproben und auch gucken, dass wir die Fahrgäste bewegen. Ja, auch das ist ja die Frage, wie viele unserer Gäste möchten schnell zur Insel, wie viele Gäste möchten emissionsfrei. Und dann werden wir uns anschauen, ist es wirklich ein Personenschiff? Ist es eine Modifikation einer Fähre? Frau Pommer hat es gesagt, es sind halt noch ein paar physikalische Herausforderungen. Also unsere Fähren, die großen, transportieren nicht nur Menschen, sondern auch Autos. So, und wir sind nicht in Norwegen, wo ich 6,50 Meter Tiefgang habe, wo es dann völlig egal ist, wie viel Batterie ich da an Bord packe. Das ist bei uns, der Tidenhub erlaubt es dann halt teilweise, dass sie nur 1,20 Meter Tiefgang haben dürfen. So, und das wird, glaube ich, der Fokus. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt eine 1-zu-1-Kopie machen werden von dem ersten Schiff, sondern den nächsten Use Case eigentlich suchen werden.
Und das Schiff wurde in den Niederlanden gebaut, ist das richtig?
Ja, das ist korrekt. Es gibt eine bekannte holländische Werft, die sich Damen nennt, die, glaube ich, sehr innovativ sind. Die haben das Schiff gebaut.
Und fahren davon ähnliche Adaptionen schon einige in anderen, also nicht in Deutschland, habe ich verstanden, aber sonst über die Meere?
Also es fahren ja Norwegen-Schiffe, die rein elektrisch betrieben sind. Ich glaube, am Bodensee gibt es auch irgendwas, was da fährt. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, ich kenne es nicht. Hier an der Küste ist mir nichts bekannt, dass in der Größenordnung unterwegs ist.
Also es ist der Anspruch von Ihrer Reederei, dass Sie da auch Vorreiter sind und auch in anderen Kategorien oder auch anderen Modellen einfach denken als der Wettbewerb?
Schwer zu sagen. Also ist ja nicht immer schlau, First Mover zu sein. Ne? Mhm. Also man kann da ja auch richtig auf die Fresse verkriegen. In diesem Fall Hätte man noch lange warten können, glaube ich. Irgendeiner muss da mal vor die Tür treten und loslegen. Ja, wir möchten ein bisschen anders vielleicht auch sein. Wir haben aber auch den Vorteil, dass wir mit Nornai und Jüst natürlich Inseln versorgen, die auch angesagt sind, ne? Wo auch viele Menschen hinwollen, sodass wir auch eine Wertschöpfung generieren, die uns erlaubt, diese Dinge zu tun.
Ich hätte an Sie noch eine Abschlussfrage, Frau Pommert, und zwar, was waren denn so Schwierigkeiten auf dem Weg dahin? Jetzt schaut es ja alles nach einem gut funktionierenden, austarierten Energiesystem aus, aber wo sind Sie denn mal abends zurück nach Norderney gefahren und haben sich gedacht, ob ich das Ding noch hinbekomme, ich weiß es nicht.
Definitiv Lieferkettenprobleme, so gerade nach Kriegsbeginn, direkt nach Corona und so weiter, da war das noch sehr schwierig. Unser Transformator hat, glaube ich, mindestens ein Jahr später kam der. Unsere Netzübergabestation hatte auch Probleme, wo dann etliche Teile nachher noch wieder ausgetauscht werden mussten. Das sind einfach so wichtige Teile, ohne die geht's nicht. Und hat einem schon manchmal graue Haare gemacht. Ne? Das haben viele, dadurch, dass wir alles alleine organisiert haben, haben viele einzelne Firmen miteinander gearbeitet. Und das hat eben auch dazu geführt, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle dann irgendwas in Stoppen geraten ist, wenn der eine nicht mehr konnte, ne? Weil dann die Lieferkette nicht weiter.
Und jetzt so im laufenden Betrieb, gibt es da immer wieder irgendwelche Sollbruchstellen, wo man die Uhr danach stellen kann, dass die einem Probleme bereiten, oder läuft das jetzt wie ein Schnurwerk?
Also toi, 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 wir haben keine Probleme im Moment. Also selbst der Elektrokatamaran, als er hier das erste Mal in den Hafen gelaufen ist, hatte nach 2-3 Tagen die volle Ladeleistung. Also da waren wir auch schon sehr stolz, dass das alles so gut geklappt hat.
Okay.
Verwunderlich.
Hört der Prokurist ganz gerne, glaube ich, ne?
Ja, sie sind ja im Fokus, ne, wenn sie so etwas machen. Und es ist ja immer uncool, wenn man dann an irgendeiner Stelle loost, ne? Also das ist ja fürs eigene Ego nicht schön, also für alle Beteiligten nicht schön. So, und ich bin auch stolz auf die Kollegen und Kolleginnen, insbesondere Frau Pommer, die da ganz, ganz viel Energie reingebracht hat, hartnäckig. Sie hat das gerade gesagt, viele Einzeldienstleister, ja, nicht nur Lieferkette, auch der eine oder andere denkt mal ein bisschen quer, den sie dann wieder auf Spur bringen müssen, weil wenn sie Techniker loslassen, dann können die ja Dinge konzipieren, da schlackern ihnen ja die Ohren. Und der gesunde Menschenverstand sagt, nimm ein Kabel, leg's in der Erde, wird auch funktionieren. Das haben wir ja so zwischendurch, und Frau Pommer hat da hartnäckig daran gearbeitet, das ist auch, wie gesagt, gesund. Und deswegen, glaube ich, funktioniert es auch, weil es gesund ist und nicht übertrieben technisch Spielerei ist. Und deswegen sind wir, glaube ich, froh.
Mich würde für Sie oder bei Ihnen zum Abschluss noch interessieren, wo glauben Sie, stehen Sie jetzt ungefähr mit der energieautarken Versorgung, und wo könnte man vielleicht so in 5 Jahren stehen, prozentual jetzt, was so hier, wenn Sie alles mit reinrechnen?
Schwer zu sagen. Ich würde so vom Bauchgefühl her sagen, wir haben 20% gelöst von dem, was wir an Energie eigentlich, wenn wir die konventionellen Schiffe nehmen und auch das, was sicherlich an zukünftiger Energie noch benötigt wird. Das wird ja, also ich kann ja nicht 1:1 heute umrechnen, was ich an Energie brauche, aber ich glaube, die Vielfalt, Strom zu benutzen, wird gigantisch werden. So, und das sehen Sie bei so Banalitäten wie Elektrofahrräder, die wir auf Norderney betreiben. Das sind jetzt keine Riesenverbraucher, aber das vor ein paar Jahren auf einer Insel ein E-Bike zu betreiben, das war Hexenwerk. Mhm. Ne? So, heute ist es selbstverständlich. So, und so werden sich, glaube ich, ganz viele Dinge auftun, dass ich, glaube ich, die Bilanz, wie viel Energie wir irgendwann brauchen, ich glaube, das wird die nächsten Jahrzehnte einfach nur nach oben gehen.
Mhm. Und das heißt, in 5 Jahren können Sie sich durchaus vorstellen, dass man so in die Richtung 50% dann kommt schon?
Da müssen sicherlich noch ein paar, was wir ja gerade hatten, was auch Richtung Windkraft angeht, ein paar Parameter sich auch noch ändern oder Modelle. Es können ja auch Modelle sein. Es muss ja nicht alles physisch an dem Ort sein. Aber ich glaube, damit es betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, müssen sich noch neue Modelle entwickeln, Energie, die irgendwo produziert worden ist, die grün produziert worden ist, zu sagen, das ist meine und ich nicht Netzentgelte zahle, wo einem die Ohren schlackern. So gerade, wenn sie dann in Spitzenlasten gehen, wo wir selbst ja vorher auch nicht so ganz firm waren, gebe ich offen zu. Da muss ich, glaube ich, einiges tun, damit man 50% erreichen kann. Also wir können es physikalisch gar nicht hier abbilden.
Gut, aber es ist doch schön, wenn man noch Ziele hat und gleichzeitig aber auch an so sinnvollen Konzepten arbeitet, die ja nicht nur fürs Unternehmen profitabel sind, sondern eben auch für die Umwelt und für diese besonders schöne Umwelt hier ja auch so positive Effekte hat. Also insofern ganz herzlichen Dank, Olaf Weddermann und Mareike Pommer. Das war wirklich super interessant und für den Einblick, für den Blick in den Maschinenraum hier bei der Frisia. Der offizielle Name ist Reederei Norden Frisia, ne?
AG. Reederei Norden Frisia ist der schöne Name unserer Gesellschaft.
Dann haben wir den jetzt perfekt ausgesprochen. Danke dafür. Und danke, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden haben. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich denke, war auch viel Mehrwert drin für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank.
Danke.
Und an euch, vielen Dank fürs Reinschalten und Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Megawatt and Friends. Energie neu denken.